Willkommen zum Podcast Klimawandel und Meer, der Fall Ostsee. Wir sind unterwegs auf einer wissenschaftlichen Erkundungsreise an der Ostsee, unterwegs zu Forscherinnen und Forschern des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock und Hamburg. Wir treffen auf verschiedene Meerestiere, eisige Realitäten des Ostseewinters, Unterwasserlärm und die Probleme der Fischerei. Wir tauchen ein in die Vergangenheit und fragen nach der Zukunft des Binnenmeeres, immer auch mit Blick darauf, wie sich dieses Meer vor unserer Haustür mit dem Wandel des Klimas verändert. Mein Name ist Jan Kerkhoff, ich bin Wissenschaftsjournalist und stehe hier am alten Fischereihafen in Rostock zusammen mit Dr. Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei. Und meine erste Frage ist gleich die: Letztens haben Sie eine Untersuchung beendet, die erstmals belegt, dass Fischbestände in der Ostsee durch den Klimawandel beeinträchtigt werden. Was haben Sie da als erstes gedacht?
Wir waren erstmal beeindruckt, dass es tatsächlich gelungen ist, bei all der Variabilität von Ökosystemen nachzuweisen, dass der Klimawandel einen Einfluss auf eine einzelne Fischart bzw. auf einen einzelnen kommerziell genutzten Fischbestand hat. Das ist nämlich viel schwieriger, als man glaubt. Gerade in den Küstengewässern, im ozeanischen Bereich, also in der Hochsee, gibt es inzwischen viele Untersuchungen, die belegen, was passieren wird in der Zukunft oder schon passiert ist. Im Wesentlichen konzentriert sich das immer auf eine Veränderung des Verbreitungsgebietes. Die Fische können sich bewegen und wandern deswegen mit den bevorzugten Temperaturen mit. Aber sobald man in Küstennähe kommt und dann erst recht in so abgeschlossene Meere wie die Ostsee, wird das alles irrsinnig kompliziert und die Streuung der Messwerte, die Variabilität deckt im Grunde das Signal komplett zu.
Bevor wir näher darauf eingehen, was Sie da genau rausgefunden haben, weil Sie haben ja was rausgefunden. Zunächst mal Sie als Chef des Thünen-Instituts. Was ist denn das für ein Institut? Was ist Ihre Aufgabe als Chef des Instituts? Und warum haben Sie dann genau diese Studie gemacht?
Das Thünen-Institut ist eine Bundesforschungseinrichtung. In diesem Fall ist unser Dienstherr das Bundesfischerei- oder Landwirtschaftsministerium und die Ministerin an der Spitze. Wir bekommen unsere Grundfinanzierung von der Bundesregierung dafür, dass wir bestimmte Aufgaben, bestimmte vertragliche Verpflichtungen für die Bundesregierung erfüllen. Und auf uns jetzt runtergebrochen bedeutet das, die Bundesrepublik muss bestimmte Fischereidaten, Umweltdaten, die für die Fischbestände, für den Zustand der Fischbestände wichtig sind, erheben und die regelmäßig abliefern an die Europäische Kommission, aber eben auch an den Internationalen Rat für Meeresforschung. Und da die das nicht selber machen können, haben die uns damit beauftragt. Das ist also sozusagen unsere Grundaufgabe, viele, viele Daten sammeln, die zusammentragen, mit unseren europäischen Partnern vergleichen, validieren, wie wir sagen, dann daraus Bestandsberechnungen machen und am Ende einmal im Jahr eine Fangvorhersage und eine Bewirtschaftungsempfehlung für die Fischbestände des Nordostatlantiks abliefern. Das ist, wie gesagt, die Kernaufgabe. Darüber hinaus sind wir aber natürlich einfach auch Wissenschaftler und interessieren uns für die Mechanismen, die dem zugrunde liegen. Und das eine ist also beim Beispiel dieses Bestandes, über den wir reden, des Herings der westlichen Ostsee, festzustellen, dass er seit 2004 ungefähr viel weniger Nachwuchs produziert. Das würde im Grunde für die Aufgabenerfüllung schon reichen. Denn das heißt, wenn es jetzt weniger Nachwuchs gibt, gibt es in 3 Jahren weniger Fisch für die Fischer zu fischen. Uns interessiert aber natürlich auch, woran das liegt. Was sind die Ursachen? Und dafür haben wir ungefähr 10 Jahre konzentriert geforscht, verschiedene Hypothesen getestet. Was genau könnte die Ursache für die nachlassende Rekrutierung, für den nachlassenden Nachwuchs sein?
In Bezug jetzt auf den Faktor Klimawandel als ein Faktor, der dem Hering zu schaffen macht, wie sind Sie da vorgegangen, um das herauszufinden?
Na, wir haben, wie Wissenschaftler das so tun, erstmal Hypothesen aufgestellt und die natürlich möglichst breit. Das hatte erstmal überhaupt nichts mit dem Klimawandel zu tun, auch wenn das natürlich einer der Verdächtigen war. Aber wie am Anfang erwähnt, wir wissen, dass es in einem Randmeer in der Küstenregion ausgesprochen schwierig ist, das Signal von dem Lärm zu trennen. Also wir waren nicht sehr hoffnungsvoll, dass es überhaupt gelingen könnte, da einen Zusammenhang statistisch valide herzustellen.
Das müssen Sie mal erklären. Signal von dem Lärm trennen, valide und signifikant was herstellen. Das müssen Sie mal erklären. Was heißt das?
Also wir haben in der Ökologie immer das Problem, dass die Bedingungen sehr variabel sind. Mal ist es warm und kalt, mal kommt der Winter früh oder spät und so weiter. Und wenn die Schwankung im Verhältnis zum Signal sehr groß sind, also wir Temperaturunterschiede zwischen den Jahren von 10 Grad haben, aber sich über 15 Jahre oder 20 Jahre die mittlere Temperatur nur um 1,5 Grad erwärmt, dann decken diese Schwankungen zwischen den Jahren einfach das Signal, nämlich die Temperaturerwärmung, die mittlere, zu. Und das wird immer deutlicher, je dichter man ans Land kommt, weil dann lauter Landeffekte noch dazukommen und das dann ein verregneter Sommer oder ein besonders heißer Sommer, der treibt das dann, ohne dass man wirklich sagen kann, ist das jetzt Signal oder ist es einfach nur irgendeine Streuung. Also wir haben angefangen bei den Heringen Hypothesen zu entwickeln, haben die möglichst breit aufgestellt und haben zum Beispiel untersucht, ob es weniger Laichkräuter gibt. Dieser Hering laicht auf Wasserpflanzen im ganz Flachen. Die Pflanzen gibt es nur da, wo Licht bis auf den Grund durchkommt, also ganz im Flachen. Und wenn die Anzahl der Wasserpflanzen oder die Fläche, die mit Wasserpflanzen bedeckt ist, abgenommen hat, dann könnte es sein, dass die Heringe weniger Laichgelegenheit haben und dass der Bestand deswegen kleiner wird oder die Nachwuchsproduktion deswegen nachlässt. Oder wir haben getestet, ob die Heringe, die in dem wichtigsten Laichgebiet im Greifswalder Bodden, das ist im Grunde eine 500 Quadratkilometer große Paella-Pfanne, flach an den Rändern in der Tiefe, 8 oder 10 Meter tief. Im Frühjahr ist da Nährstoffsuppe, also für die kleinen Heringslarven, die dann schlüpfen, ideale Bedingungen. Aber natürlich nur, wenn die Heringslarven da auch bleiben. Wenn die nach draußen rausgedriftet werden, und es gibt so ein paar große Öffnungen, dann haben die nichts von der Nährstoffsuppe im Greifswalder Bodden. Und eine Hypothese war, dass die Schirmereignisse zugenommen haben und die einfach rausspülen und die dann draußen in der offenen Ostsee verhungern. Oder wir haben untersucht, ob es mehr Räuber gibt. Also entweder Enten, die tauchen und Eier fressen, oder vielleicht Stichlinge, irgendwelche Organismen, die wir bisher gar nicht auf dem Schirm hatten, die einen Einfluss haben können. Oder wir haben untersucht, ob es toxische Algen gibt unter Umständen. Also ob die Überdüngung dazu führen könnte, dass sich bestimmte Algen entwickeln, die zu einem Absterben oder einer Entwicklungsverzögerung der Eier führen. All diese Sachen haben wir mit 4 Doktorarbeiten und 8 oder 9 Masterarbeiten untersucht. Und in den meisten Fällen, auch das, wie es in der Wissenschaft so üblich ist, haben wir die Nullhypothese falsifiziert sozusagen und mussten leider sagen, nee, das war's nicht. Das erklärt es nicht. Es gibt zwar viel weniger Wasserpflanzen, aber der Wechsel von viel zu wenig Wasserpflanzen ist schon vor 25 Jahren passiert, erklärt also nicht, warum in den letzten 15 Jahren so viel weniger Heringslarven erschienen sind. Parallel dazu haben wir immer weiter Umweltdaten gesammelt. Wir haben zusätzlich das Nahrungsfeld, wie wir sagen, also die Futterorganismen für Heringslarven und für die großen Heringe gesammelt, haben das am Ende letztes Jahr alles in ein großes, ziemlich komplexes Modell geworfen, haben uns dafür Hilfe gesucht von sehr guten Modellierern aus Kanada. Und aus diesem Modell kam am Ende raus, der größte Einfluss auf die Nachwuchsproduktion des Herings oder die beste Erklärung ist tatsächlich die Zunahme der Temperaturen, nicht die mittlere Zunahme der Temperatur in der ganzen westlichen Ostsee, sondern die Zunahme der Temperatur im Winter und im frühen Frühjahr an den Plätzen, wo die Heringe dann durchziehen auf ihrem Weg zum Laichgrund. Das erklärt über 50% der Abnahme der Nachwuchsproduktion. Heißt natürlich auch, dass es immer noch auch andere Sachen gibt, die eine große Rolle spielen. Die sind auch fast 50% wert. Aber wir haben identifiziert, die Temperatur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten ist entscheidend.
Aber warum spielt die Temperatur so ein großes Problem, so eine große Rolle für die Heringe? Ist es denen einfach schlichtweg zu warm dann im Wasser?
Das ist dann der nächste Punkt. Nachdem wir nun eine Vorstellung davon haben, welcher Faktor der entscheidende oder vielleicht welche Faktoren die entscheidenden sind, ist die nächste Stufe im wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, dass wir versuchen zu erklären, woran das liegt. Und auch dafür brauchen wir wieder viele, viele Monate, viele Jahre gezielte Forschung. Inzwischen wird das Bild immer klarer. Es fehlen uns immer noch ein paar Puzzlesteinchen. Also es ist immer noch eine Hypothese. Aber es ist eine Hypothese, für die wir inzwischen so viele Belege haben, dass sich ein relativ klares Bild ergibt. Und in Kurzform bedeutet das, die Heringe wandern weit. Im Sommer fressen sie sich möglichst dick und rund im Kattegat, Skagerrak in der östlichen Nordsee, also weit im Norden, kommen dann im Winter zurück in den Öresund, in das schmale Gewässer zwischen den dänischen Inseln und dem schwedischen Festland und warten da offensichtlich auf ein Temperatursignal, was ihnen sagt, es ist jetzt langsam Zeit, wir sind Frühjahrsleicher, auf die Laichgründe in der südlichen Ostsee einzuwandern, eben zum Beispiel im Greifswalder Bodden, der so das wichtigste Laichgebiet ist. Und dann wandern die los. Wie sie dieses Temperatursignal bekommen, wissen wir noch nicht. Und was genau das triggert, kommen, wenn die Temperatur früher warm ist oder insgesamt höher ist, natürlich früher im Laichgebiet an, legen ihre Eier früher. Dann gibt es in der Physiologie bekannt den Effekt, dass wenn ich höhere Temperaturen habe, gehen alle Reaktionsgeschwindigkeiten schneller. Also die Eier reifen schneller, die brauchen dann nicht 3 Wochen, sondern sie brauchen nur gut 2 Wochen oder sowas. Und in der Summe früheres Ankommen, früheres Einwandern auf die Laichgründe, schnellere Eientwicklung, haben wir ungefähr 10 bis 12 Tage früher kleine Larven, die dann noch für 3 oder 4 Tage ihren Dottersackvorrat mitbringen und dann hungrig sind. Und dann brauchen sie sofort was zu fressen. Und idealerweise ist um diese Zeit dann das Wasser voll mit Kleinkrebslarven, der bevorzugten Nahrung von diesen Heringslarven. Wenn nun aber alles früher stattfindet, dann haben wir 10 bis 12 Tage früher Heringslarven. Die Kleinkrebslarven entstehen aber immer noch zur gleichen Zeit, denn die werden von ihren Eltern nur gebildet, wenn es genügend Futter für die gibt. Das Futter für die Kleinkrebse sind einzellige Algen in der Regel, die lichtgesteuert entstehen. Das heißt, da muss die Sonne einen bestimmten Stand über dem Horizont erreicht haben, bevor die anfangen, Nachwuchs zu produzieren. Wir sehen also, dass diese beiden Kurven, ne, das sind so Glockenkurven, das Auftreten von Heringslarven und das Auftreten von der Beute von Heringslarven, dass die offensichtlich immer weiter auseinandergewandert sind und an irgendeinem Punkt passen sie einfach nicht mehr zusammen und dann haben nur die ganz späten Heringslarven noch was zu fressen, nämlich die ganz frühen Korbepodenlarven, die ganz frühen Hüpferlinglarven. Der kritische Zeitraum sind die Larven und die verhungern einfach. Innerhalb von 3 Tagen sind die tot. Da ist also gar keine Gelegenheit zu sagen, das ist eine besonders schlanke Larve oder die sieht besonders hohläugig aus oder sowas, sondern die sterben dann einfach, wenn sie nichts zu essen kriegen. Und wenn das bei sehr, sehr vielen Larven passiert, dann haben wir halt einen schwächeren Nachwuchsjahrgang und 3 Jahre später deutlich weniger Speisefisch, den die Fischerei ernten kann.
Also alles sehr eng getaktet in der Ökologie und letztlich erstaunliche Kette von Folge und Ursache, sprich der Klimawandel erzeugt einfach Dinge, was man sich vorher nie gedacht hätte, was passieren könnte. Aber es passiert halt dann doch. Und ganz konkret, der Fisch wird weniger, der Hering. Wie haben denn die Fischer, wie hat die Politik, wie hat die Öffentlichkeit darauf reagiert, als Sie, Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei, der erstmals festgestellt hat, oder er und seine Mitarbeiter, die erstmals festgestellt haben, dass ganz konkret der Klimawandel die Bestände von Hering dezimieren. Wie haben die Politik, wie haben die Fischer, wie haben die Menschen darauf reagiert, auf ihre Erkenntnisse?
Ganz unterschiedlich. Also erstmal ist das ja keine neue Erkenntnis. An Land sind wir gewohnt. Wir nennen das Phänologie-Shift und wir kennen das von Singvögeln, die früher anfangen zu brüten, wenn die Temperaturen steigen. Aber die Insekten sind dann noch nicht da, weil die wieder sich an irgendwas anderem orientieren. Also das Konzept selber ist gar nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich oder wirklich neu ist, dass man das jetzt auch für ein Küstenmeer und einen kommerziell genutzten Fischbestand nachweisen kann. Und aus meiner Sicht ungewöhnlich oder das Spannendste ist eigentlich, dass es nichts ist, was in der Zukunft liegt. Ne, wo man sagt, in 30 Jahren, wenn wir das Klimaziel von Paris nicht einhalten, dann könnte das passieren, sondern es ist was, was jetzt passiert. Dieser Fischbestand, der wichtigste Fischbestand für die Küstenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern ist, der ist jetzt nur noch halb so produktiv, wie er vor 30 Jahren war. Das können wir auch nicht mehr ändern, ehrlich gesagt. Wir können versuchen, das zu mitigieren, aber dies ist die Auswirkung des Klimawandels jetzt schon. Da müssen wir gar nicht spekulieren darüber, was in 30 Jahren, wenn wir irgendwelche Klimaziele nicht einhalten, passieren könnte. Die Politik, die Öffentlichkeit hat sehr aufmerksam zugehört, fanden das erstmal spannend. Es ist ja auch eine spannende Geschichte. Erstaunlicherweise ist in der Fischerei nicht das passiert, was in der Landwirtschaft oder in der Forstwirtschaft passiert, nämlich dass die Bauern und Forstwirte, Förster dann sagen, Mensch, wenn das der Klimawandel ist, dann brauchen wir jetzt Beihilfen und wir müssen umstellen, sondern die Fischerei hat das eigentlich weitgehend erstmal abgelehnt und gesagt, das stimmt alles gar nicht. Die haben sich verrechnet, das glauben wir nicht, wir sehen immer noch genauso viel Hering wie vorher. Also im Grunde eine komplette Negierung der wissenschaftlichen Fakten, die wir gut bei aller Unsicherheit gut belegen können. Das macht den Umgang und das macht das Finden von Lösungen natürlich ausgesprochen schwierig. Wenn diejenigen, die am allermeisten darunter leiden, unter dem Klimawandel oder unter der verringerten Produktion dieses Heringsbestandes einfach sagen, alles Quatsch, sehen wir nicht.
Wenn die sagen, das stimmt so nicht, haben die denn dann vielleicht recht, wenn die sagen, wir haben noch ganz viele Fische in unseren Netzen?
Das können wir in der Wissenschaft nie ausschließen, dass jemand anders recht hat, aber die Fakten sprechen einfach eine andere Sprache. Und das kommt dann eben am Ende dazu, dass wir jedes Jahr irgendeine neue Idee haben, woran, oder die Fischerei jedes Jahr eine neue Idee hat, woran es liegen könnte. Letztes und vorletztes Jahr war es die wieder erstarkende Robbenpopulation und die Hypothese war, dass die Robben die Heringe abschrecken, sodass sie nicht auf ihre Laichgründe können und jetzt ganz woanders laichen. In diesem Jahr gibt es einfach die Beobachtung von Fischern, und die ist sicher richtig, dass es viele, viele Heringe in den Binnengewässern gibt, also im Achterwasser und im Peenestrom, nicht im Greifswalder Bodden, der so eine offene Verbindung zum Meer hat, sondern noch viel weiter binnen. Wie das zusammenpasst, dass letztes Jahr angeblich die Robben die Heringe verhindert, den Heringen den Zugang zum Greifswalder Bodden verbaut haben. Dieses Jahr schwimmen sie an den Robben vorbei, durch den Greifswalder Bodden durch, ins Achterwasser, ist ein bisschen schwer zu erklären. Auch was das für einen ökologischen oder evolutiven Vorteil haben soll, können wir uns nicht erklären. Aber ne, es sorgt für reichlich Diskussionsstoff mit der Fischerei.
Vielleicht lehnen ja die Fischer das auch ab, weil sie Angst haben vor weiteren Fangquoten. Im Moment ist ja auch der Hering einer Fangquote unterlegen. Ich glaube, er darf bloß noch zu 65% der früheren Mengen dürfen, glaube ich, nur noch gefangen werden. Insgesamt?
In den letzten 15 Jahren sind die Quoten für diesen Heringsbestand um 93% gesenkt worden. Allein im letzten Jahr, also von 2019 auf 2020 um 65%.
Und jetzt kommt eben die nächste Hiobsbotschaft, dass schon bei den Larven sozusagen das Sterben beginnt. Und dann haben sie vielleicht Angst, dass jetzt noch weiter die Fangquoten erhöht werden. Kann das ein Grund sein?
Das kann sehr gut sein. Gerade die deutsche Küstenfischerei fischt fast ausschließlich während der Laichzeit. Das heißt, die fischen auf Konzentrationen von Heringen, die dann in die Küstengewässer einwandern. Das ermöglicht eine sehr effiziente Fischerei, aber eben nur in einem kleinen Zeitfenster. Und da diese Heringe Schwarmfische sind und natürlich alle möglichst gemeinsam auf die Laichplätze kommen, weil wäre ja ziemlich sinnlos, wenn die Weibchen erst und die Männchen einen Monat später, dann gäbe es keinen Nachwuchs, kann die Fischerei im Grunde bis zum letzten Schwarm immer noch gut fangen. Und da gibt es viele gute Beispiele dafür, die Fischerei, die Einheitsfänge, also die Fangmengen pro gefischter Stunde sozusagen, waren beim Nordseehering 1977 immer noch gut, obwohl es nur noch 48.000 Tonnen Nordseehering gab von ursprünglich 1,3 Millionen Tonnen. Also der Bestand war winzig klein, aber selbst dieser winzig kleine Bestand lebte halt immer noch in Schwärmen und ist gemeinsam auf die Laichplätze gekommen.
Nun sind Sie ja sozusagen mitverantwortlich für die Fangquoten. Also Sie vom Thünen-Institut für Ostseefischerei geben ja die Empfehlungen letztlich auch an die Politik, wie hoch oder wie niedrig die Fangquoten sein sollten pro Fischart. Jetzt ist es ja ein bisschen ungerecht. Also wir stellen fest, dass der Klimawandel eine ganz große Stellschraube sozusagen ist und letztlich die Bestände verringert. Und dann werden aber Fangquoten gemacht, weil der Fischer kann ja gar nichts dafür. Der fängt die gleiche Menge so wie früher und es kommt halt was anderes rein. Was kann er am Klimawandel?
Der Fischer kann am Klimawandel erstmal überhaupt nichts ändern. Und das betonen wir auch immer wieder, wenn da wieder irgendjemand rumzieht und sagt, die böse Fischerei hat das Meer leer gefischt und die Überfischung ist schuld. In diesem Fall ist die Überfischung nicht schuld. Es gibt viele Beispiele, wo die Überfischung schuld ist. Aber in diesem Fall trägt weder die Fischerei noch die Politik Schuld. Die haben sich an unsere Fangmengenempfehlungen in den letzten Jahren exakt gehalten. Trotzdem ist die Reduzierung der Fangmengen, die Regulierung der Fangmengen das einzige direkte Instrument, was wir haben, um Fischbestände wieder in guten Zustand zu bringen. Der Fischbestand ist zurzeit nominell überfischt. Also auch wenn das keine Absicht war, aus unserer jetzigen Perspektive hat der Klimawandel die Nachwuchsproduktion so reduziert, dass die Fangmengen in den letzten Jahren zu hoch waren. Mit unserer Empfehlung, also unserer Empfehlung folgend, das mache ich niemandem zu Vorwurf, heißt aber eben auch, dass zurzeit ungefähr 5000 Tonnen Hering aus der westlichen Ostsee entnommen werden können, weil der Bestand in schlechtem Zustand ist. Wenn er in gutem Zustand wäre, selbst wenn die Nachwuchsproduktion nicht wieder anspringt, und das wird sie aus unserer Erkenntnis nicht, weil der Klimawandel nicht einfach verschwindet, könnte man zwischen 20.000 und 25.000 Tonnen Hering ernten. Das heißt, die Fangmengen könnten fünfmal so hoch sein, wie sie zurzeit sind, aber dafür muss der Bestand anwachsen. Und die einzige Möglichkeit, die wir Menschen haben, das zu erreichen, ist, den direkten Fischereidruck, die direkte menschliche Tätigkeit vorübergehend stark zu reduzieren. Und diese Durststrecke wird ungefähr 4 oder 5 Jahre dauern, aber nach unserer Vorhersage kann der Bestand sich trotz dieser widrigen Umstände erholen.
Aber Sie sagen selber, in den letzten Jahren waren Ihre Vorhersagen nicht präzise genug. Also Sie haben sozusagen die Mengen als zu hoch eingeschätzt, als sie tatsächlich waren. Sind Sie A, so ein schlechter Wissenschaftler, und B, sind dann Ihre Einschätzungen jetzt korrekt?
Das wissen wir immer erst in der Rückschau, insbesondere was die Vorhersagen angeht. Wir müssen halt viele, viele Annahmen treffen, um diese Vorhersagen überhaupt rechnen zu können. Und wir bewegen uns im Zwischenjahr, also im Jahr 2020, sozusagen im Blindflug. Wir können nur Annahmen treffen über die Stärke des Nachwuchsjahrgangs, über die Managementoption, über, was weiß ich, Regierungswechsel in Polen und so weiter. Das alles hat Einfluss darauf, wie viel Fisch gefischt wird. Die Covid-Krise, Covid-19, ne, die plötzlich dafür sorgte, dass die Absatzmärkte zusammenbrachen und das Leben für die Fischerei noch viel schwieriger wurde, aber eben auch ein bisschen weniger Fisch gefischt wurde. Das sind alles Sachen, die wir letztlich nicht vorhersagen und in unsere Modelle mit einbeziehen können. Ja, die Fischereiwissenschaft ist mit viel Unsicherheit behaftet, aber es sind trotzdem die besten Daten, die wir kriegen können, und wir versuchen immer möglichst auf der vorsichtigen Seite zu empfehlen, im Interesse der Fischerei, aber natürlich auch des Fischkonsumenten.
Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei. Können Sie mal kurz skizzieren, welche Maßnahmen sind das? Also welche Mittel verwenden Sie, um letztlich die Fischbestände zu ermitteln?
Wir brauchen erstmal unfassbar viele Daten, denn das Meer ist riesig und es ist undurchsichtig. Wir Landbewohner können auch nicht eintauchen, luftatmende Landbewohner können auch nicht eintauchen ins Meer, um Fische zu zählen oder den Stöpsel ziehen und über den Meeresgrund laufen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viele Proben nehmen. Die müssen zufällig verteilt sein, also bestimmten statistischen Regeln folgen. Und wenn wir das gemacht haben, fügen wir die Daten aus der kommerziellen Fischerei, die ungefähr 80% der Menge der Daten ausmachen, und die 20% Daten aus Forschungsfängen, die dann den Nachwuchs abdecken, den die Fischerei natürlich üblicherweise vermeidet oder eben auch in Gebieten fischt, in denen Fischer schon wissen, dass keine Fische sind. Aber wir müssen wissen, ob sich das Verbreitungsgebiet geändert hat. Wir brauchen Reifedaten, Ernährungsdaten, Geschlechtsverteilung und so weiter. Und all diese Daten fließen dann in komplexe mathematische Modelle ein. Und wenn alles gut geht, haben wir in der Rückschau ein konsistentes Bild über den Zustand eines Fischbestandes zum 31.12. letzten Jahres, also 2019. Und nur wenn das alles stimmt und die Daten nicht diametral auseinanderlaufen, was leider auch ab und zu passiert, dann können wir uns umdrehen, müssen für das Jahr 2020 bestimmte Annahmen treffen und können dann für 2021, 22, 23 berechnen, wie viel Fisch man möglicherweise entnehmen kann. Wir nehmen für dieses Zwischenjahr immer an, dass alles so bleibt, wie es in den letzten Jahren war. Das heißt, wir gehen zum Beispiel auch davon aus, dass die Nachwuchsproduktion zwar schwach ist, aber nicht noch schwächer wird, sondern ungefähr dem Mittelwert entspricht. Und genau das war das Problem vor ein paar Jahren, dass wir immer gedacht haben, na, noch viel weiter runter kann es nicht gehen. Und es ging weiter runter. Und das führte halt dazu, dass wir so nach 2-3 Jahren die Berechnung korrigieren mussten und sagen mussten, nee, leider geht es noch weiter runter. Und der Bestand ist noch viel kleiner, als wir das geschätzt hatten.
Und gerade gehört, dem Hering geht es nicht gut, unter anderem auch wegen dem Klimawandel. Dem Dorsch geht es auch nicht gut, dem Bestand. Auch dort gelten Fangquoten. Wäre es nicht gut, alle diese Fischarten in der Ostsee, die gerade eben unter so geringen Beständen leiden, dass man einfach sagt, wir verzichten da komplett auf Fischerei. Ist das nicht besser für einen Fischbestand, wenn er überhaupt nicht befischt wird?
Also wenn man einen Fischbestand gar nicht befischt, dann wächst er natürlich schneller an, als wenn man ihn befischt. Es gibt da zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass man Fischereien nicht ausknipsen und dann irgendwann in ein paar Jahren wieder anknipsen kann. Die warten nicht 3 Jahre darauf, dass man wieder was fischen kann, sondern die gehen dann weg und fahren Taxi oder werden Seenotretter oder sonst irgendwas. Die kriegt man dann nicht zurück. Und auch dafür gibt es viele Beispiele. Nordseehering wieder. 1977 ist die Fischerei geschlossen worden. 1982 konnte sie bereits wieder geöffnet werden. Der Bestand hat die Zeit genutzt, um viel Nachwuchs zu produzieren. Aber die gesamte kleine Küstenfischerei um die Nordsee, die bis dahin viel Hering geerntet hat, ist verschwunden. Die gleiche Ressource wird jetzt hocheffizient, sehr gesund, CO2-freundlich und so weiter von großen Frostschiffen genutzt. Aber wenn man ein Interesse am Erhalt der kleinen Küstenfischerei hat, ist das komplette Schließen einer Fischerei ganz sicher keine gute Idee. Und an der Ostsee ist das noch viel wichtiger als an der Nordsee, weil die Fischerei einfach zur kulturellen Identität der Küste gehört. Und Touristen zum Beispiel erwarten, dass es an jedem Hafen Frischfischanlandung gibt. Also wenn die Küstenfischerei stirbt, dann bedeutet das auch Einbußen in allen anderen Sektoren. Oder irgendwann braucht man keine Straßen mehr, weil keine Lastwagen mehr kommen, um den Fisch abzuholen. Und dann kommen auch keine Touristen mehr. Also aus unserer Sicht ist es keine gute Idee, die Fischerei zuzumachen und ganz aufzuhören, die Ressource zu nutzen. Aber man muss sie halt mindestens vorübergehend sehr stark einschränken. Und wenn wir jetzt schon wissen, dass beim Hering auch nach einer Erholung nur noch die Hälfte der bisherigen Fangmengen erzielt werden kann, dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie groß die Flotte am Ende sein sollte und das rechtzeitig in die Wege leiten. Das zweite Problem ist, dass wir natürlich die weitere Entwicklung des Bestandes nur beobachten können, wenn wir Daten aus der Fischerei haben. Wenn wir also eine Fischerei schließen, dann befinden wir uns noch mehr im Blindflug, als wir das sowieso schon tun. Und auch das wollen wir natürlich nicht gerne, sondern wir wollen ja dann auch wissen, wann es Zeit wird, die Fangmengen wieder zu erhöhen.
Ja, können Sie noch mal erklären, wie ist es überhaupt generell mit einer Fischpopulation? Also wenn die jetzt befischt werden, leiden die generell drunter, wenn sie befischt werden? Beziehungsweise wie geht es den natürlichen Populationen? Also boomen die immer sozusagen?
Auch eine natürliche, also durch den Menschen unbeeinflusste Population zeigt Schwankungen. Es geht dauernd auf und ab. Das ist diese Lotka-Volterra-Relation, die wir auch von Hase und Fuchs kennen oder sowas, lernt jeder im Biologieunterricht. Genau das Gleiche passiert im Meer auch, egal ob wir den Bestand nutzen oder nicht. Wir können aber durch eine moderate Nutzung tatsächlich die Menge des Fisches, die wir Menschen mit vertretbaren Umweltauswirkungen ernten können, erhöhen. Und das liegt einfach daran, dass in einem ungenutzten Bestand die Fische relativ viel Zeit verbringen, sich gegenseitig das Futter abzujagen und sich dann eben auch fressen. In einem Dorschbestand zum Beispiel, in einem unbefischten Dorschbestand bestehen 50% des Futters aus Dorschen. Das ist deren Art, Geburtenkontrolle zu betreiben sozusagen. Und das können wir verhindern, indem wir den Bestand befischen, durchaus intensiv befischen. Bei den großen Raubfischen sagen wir, bis auf 30% der ursprünglichen Biomasse runterfischen, also 70% rausnehmen. Dann haben sie sozusagen die maximale Produktivität erreicht. Es gibt genügend zu fressen, sie fressen sich nicht gegenseitig. Und wir Menschen können am meisten Fisch ernten, ohne dass wir andere Nutzer des Ökosystems was wegfischen sozusagen. Aber man muss eben auch sagen, die allermeisten Flotten in der Welt sind so groß, dass sie, wenn sie nicht reguliert werden, erheblichen Einfluss auf diese Fischbestände haben und dann auch unter Umständen in vergleichsweise kurzer Zeit einen Bestand so intensiv befischen können, dass er zu klein wird und es nicht mehr genügend Elterntiere gibt, um genügend Nachwuchs zu produzieren, auch in Zeiten schlechter Umweltbedingungen, so wie wir sie jetzt im Moment in der Ostsee sehen.
Das heißt, also gutes Fischereimanagement ist nötig. Aber was zeichnet denn ein gutes Fischereimanagement aus?
Aus unserer Sicht zeichnet ein gutes Fischereimanagement aus, dass es auf die Bestände bezogen schnell reagiert. Wir wissen, obwohl das Meer eine irrsinnige Pufferkapazität hat, dass diese Veränderung der Fischbestände relativ schnell geht. Und wann immer wir Wissenschaftler sagen, hoppla, hier passiert irgendwas, die Fangquoten müssen drastisch reduziert werden, hören wir fast reflektorisch von allen Beteiligten, das geht nicht, das kostet zu viel Arbeitsplätze, seid ihr sicher, ihr habt doch so viel Unsicherheiten und so weiter. Und wir stellen dann immer fest, dass es ziemlich lange dauert, bis die Fangmengen reduziert werden. Der bessere Ansatz, das haben alle möglichen Untersuchungen gezeigt, wäre, wenn man einmal ganz am Anfang einen starken Schnitt macht, nicht auf null reduziert, das habe ich erklärt, sondern sagen wir um 70% oder 80% reduziert, aber dann schon im zweiten Jahr ganz langsam wieder anfängt, die Fangmengen zu steigern. Und das, was passiert ist in der Regel, im ersten Jahr wird um 20% reduziert, dann sinkt der Bestand schneller, als die Quoten sinken, dann wird nochmal um 30% reduziert und bis dahin ist der Bestand dann oft schon im roten Bereich. Und das ist gefährlich, weil wir nicht in der Lage sind, vorherzusagen, wie lange es dauert, bis ein Bestand sich erholt, der wirklich tüchtig überfischt ist. Das kann sehr schnell gehen. Beim Dorsch der westlichen Ostsee hatten wir Glück. Da hat es 3 Jahre gedauert, bis der wieder in gutem Zustand war, auch wenn das möglicherweise nicht so bleibt. Es gibt aber auch Beispiele wie norwegischer Frühjahrsleichener Hering. Da hat es 25 Jahre gedauert. Und diesen Zeitraum können wir nicht vorhersagen. Und in den 25 Jahren, in denen ein Bestand überfischt ist, verzichtet man auf unfassbar viel Ertrag. Der ist nicht ausgestorben, der kommt wahrscheinlich auch irgendwann wieder, aber der Ertrag, den wir Menschen nicht aus dem Meer holen und im Grunde substituieren müssen durch irgendwas, was wir an Land erzeugen oder aus anderen Fischbeständen holen, das ist einfach ein Jammer.
Aber dennoch müssten ja dann die Fischer nicht nur die Fangquoten einhalten, sondern wenn dann auch eine gewisse Unsicherheit ist, eigentlich immer noch drunter bleiben unter den Fangquoten, oder? Um sicher zu sein, dass die Bestände weiterhin guten Bestand haben.
Die Fangquoten sind ein Limit sozusagen. Das heißt, man kann nur bis dran fischen. Die Unsicherheit, die preisen wir in der Regel mit ein. Das ist schwer zu kommunizieren, weil wir Menschen einfach anders funktionieren. Wenn man einen Wert hat, dann glaubt man, das ist der Wert. Und wenn wir sagen, da sind jetzt aber 35% Unsicherheit drumherum, sagen die, was sollen wir jetzt machen mit diesen 35% Unsicherheit? Also die sind im Grunde eingepreist. Und es würde reichen, wenn die Politik unter Abwägung sozioökonomischer Aspekte und unter Festsetzung, wie lange soll es dauern, bis ein Bestand, der überfischt ist, sich erholt hat und so weiter. Wenn die Politik sich wenigstens dicht an unseren Empfehlungen orientiert, nicht immer, wir wollen das nicht entscheiden, wir sind Biologen, Staatsdiener, was weiß ich. Die Politik hat da schon Auswahlmöglichkeiten, aber krasse Abweichungen oder sehr langsames Agieren ist im Zweifel nicht gut.
Jetzt in den letzten 10, 15 Jahren ja die Ostseefischerei schon ziemlich den Berg runtergegangen, sag ich mal, oder den Bach oder die Ostsee runtergegangen. Also ich glaube, fast auf ein Drittel der Fangquoten von vor 15 Jahren ist das schon geschrumpft insgesamt. Auf die Fangquoten.
Für die deutsche Fischerei.
Für die deutsche Fischerei insgesamt an der Ostsee. So dass inzwischen sogar die Anlandungsmengen oder die Fangmengen der Hobbyfischer größer sind, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, immer für einzelne Bestände. Also wir haben vor ein paar Jahren festgestellt, dass es einzelne Jahre gibt, in denen die Fangmengen der Freizeitfischer, der Angler für Dorsch der westlichen Ostsee und nur für diesen einen Bestand höher waren als die der deutschen Berufsfischerei.
Das heißt, machen die jetzt ein Problem?
Die machen erstmal kein Problem, weil wir die ja erstmal gar nicht auf dem Radar hatten. Das heißt, der Bestand, wenn wir das jetzt berücksichtigen, dann erscheint der Bestand produktiver. Das war einfach ein Segment sozusagen, was wir nicht auf dem Schirm hatten. Aber natürlich stellt sich dann irgendwann die Frage nach Verteilungsgerechtigkeit und ob es eigentlich fair ist, dass Freizeitfischer immer noch alles rausholen können, was sie wollen, während die Berufsfischerei nur noch 7% der ursprünglichen Fangmenge hat. Das hat die Politik im vorletzten Jahr genauso gesehen und hat dann angefangen gegenzusteuern und sogenannte Bag Limit, also Tagesfangbegrenzung für die Freizeitfischerei zu erlassen. Aus unserer Sicht war das eine gute Maßnahme, aber auch da wieder muss man sagen, natürlich sollen die Angler beteiligt werden an der Erholung des Bestandes, aber die Angler bringen so unfassbar viel Geld in die Küstenregion, gerade zu den Zeiten, in denen Sonnenbadende eher nicht da sind, also im März oder im Oktober oder sowas, in dem es einfach zu kalt ist, dass man natürlich das natürlich zu einem guten Management gehört, diese Freizeitfischer so wenig wie möglich zu behindern, aber gleichzeitig einen möglichst hohen Beitrag für die Erholung des Bestandes zu leisten. Und da sind diese Baglimits bewährt. Das haben die Norweger vorgemacht. Die haben das schon sehr lange eingeführt. Das lässt sich vergleichsweise gut kontrollieren, weil man halt einfach eine Zahl pro Tag hat. Und wenn der Angler von seinem Boot kommt, kann man in die Tüte gucken und sagen, wie viel Fische hast du gefangen oder wie viel Filets liegen da drin. Also diese ganze Idee lässt sich nicht kontrollieren. Das sehen wir nicht so. Aber insgesamt stellen wir jetzt fest, sind wir da möglicherweise ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Die Freizeitfischereiindustrie, also insbesondere die Angelkutter und so weiter, haben mit einem psychologischen Effekt zu kämpfen. Nämlich selbst wenn die allermeisten Freizeitfischer nie mehr als 5 Dorsche pro Tag fangen, ist allein diese Grenze, ich darf nicht mehr als 5 Dorsche fangen, sorgt dafür, dass gerade die Angeltouristen, die von weiter weg kommen, diese Kutterausfahrten gar nicht mehr buchen und sagen, wenn ich nicht mehr als 5 Fische angeln darf, kann ich die ja auch kaufen und muss nicht irgendwie 50 Euro für einen Tag Ausfahrt mit dem Angelkutter bezahlen.
Wobei sich die Frage stellt, wer kann am Tag 5 Dorsche essen?
Die kann man auch einfrieren. Also die Freizeitfischer dürfen sie halt nicht verkaufen, aber sie dürfen sie für den Eigenbedarf fischen. Und wenn die zweimal im Jahr an die Ostsee fahren von Bayern oder sowas, dann freuen die sich natürlich, wenn sie dann an 4 Tagen 20 Dorsche fangen können und die dann an 20 Tagen essen können, über den Rest des Jahres verteilt.
Aber es geht den anderen Fischen relativ gut, den Plattfischen vor allen Dingen. Scholle zum Beispiel kann man ja, glaube ich, meines Wissens zurzeit sehr gut angeln. Die Bestände sind sehr hoch. Warum weichen nicht sowohl die Hobbyangler, Angelkutter, aber auch die kommerziellen Fischer auf solche ja besser gedeihenden Fischbestände aus?
Die kommerziellen Fischer, die weichen tatsächlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten aus, aber auch Scholle ist quotiert und wir haben da so ein bisschen das Problem aus Sicht der deutschen Fischerei, dass die Quoten sehr ungleich verteilt sind. Das heißt, 3/4 der Gesamtfangmenge geht an die Dänen. Das hat einfach, die haben historisch größere Rechte an Scholle gehabt und das übrige Viertel teilen sich alle anderen Anrainer der Ostsee. Da bleibt für die deutsche Fischerei nicht mehr wahnsinnig viel übrig und auch wenn es den Plattfischbeständen sehr, sehr gut geht, kann man durch die steigenden Erträge bei den Plattfischen die Verluste bei Dorsch und Hering nicht annähernd ausgleichen. Es gibt einzelne Angelkutterbetreiber, die gezielt auf Plattfische gehen und das als Alternative anbieten. Das finden wir sehr gut. Aber möglicherweise sind Plattfische einfach auch nicht so schick wie ein großer Dorsch. Und es hat ja so ein bisschen was auch von Kampf mit der Kreatur und so weiter. Und bei Plattfischen fällt der Kampf also definitiv geringer aus als bei Marlin oder Schwertfisch oder sowas. Oder eben beim Dorsch.
Wie sehen Sie die Zukunft der Fischerei und der Fischbestände jetzt auch gerade eben? Wir kommen wieder nochmal zurück auf den Klimawandel, der ja sicherlich sich noch weiter verschärfen wird. Wir haben jetzt gerade mal 1 Grad Erwärmung, 1,5 vielleicht. Wir steuern auf 2 Grad zu, vielleicht wird es noch wärmer werden. Wie sehen Sie alle die Zukunft?
Ja, wie heißt das, Prognosen, die die Zukunft betreffen, sind sehr schwierig abzugeben. Wir gehen davon aus, dass die Krise der Fischerei sich noch vertiefen wird. Beim Dorsch der westlichen Ostsee sind die richtigen Maßnahmen getroffen. Da können wir jetzt nur hoffen, dass die Nachwuchsproduktion wieder anspringt. Wir hatten 2016 einen sehr guten Jahrgang. Die folgenden Jahrgänge 17, 18, 19 sind sehr, sehr schwach, so wie der 2015er Jahrgang. Und im Grunde warten wir jetzt jedes Jahr drauf, dass es wieder losgeht. Und vielleicht geht es nicht los. Das können wir einfach nicht vorhersagen. Wenn es wieder losgeht und der wieder so viel Nachwuchs produziert wie vor 10 Jahren oder sowas, dann kann man auch in sehr, sehr kurzer Zeit wieder deutlich höhere Fangmengen erhalten. Und es gibt bei diesem Bestand im Moment keinen Hinweis darauf, dass er durch den Klimawandel maßgeblich beeinflusst wäre. Bei seinem Vetter sozusagen, dem Dorsch der östlichen Ostsee, sieht es ganz anders aus. Da sind wir am Rande der Möglichkeiten angekommen, Fischbestände durch menschliches Tun sozusagen zu beeinflussen. Die natürliche Sterblichkeit ist inzwischen 9-mal so hoch wie die fischereiliche Sterblichkeit. Das heißt, selbst wenn man gar keinen Fisch mehr fischen würde, würde es 5, vielleicht 7, vielleicht 10 Jahre dauern, bis der Bestand sich erholen würde. Und auch dann wäre die Produktivität sehr gering. Da geht es im Moment nur noch darum zu verhindern, dass der ganz verschwindet. Das heißt, es gibt sehr stringente Schonmaßnahmen, damit so wenig wie möglich Ostdorsch gefischt wird und trotzdem so viel wie möglich andere Fischereien, in denen der Dorsch als Beifang auftreten könnte, weiter offen bleiben können. Die Plattfischfischereien zum Beispiel. Da gibt es alle möglichen technischen Möglichkeiten, die wir zurzeit entwickeln, damit so viel wie möglich Plattfisch und so wenig wie möglich Dorsch gefischt werden kann, aber die Zukunftsperspektive für Ostdorsch ist ehrlich gesagt lausig. Hering der westlichen Ostsee sieht im Moment auch nicht gut aus. Man könnte die Fangmengen aber verfünffachen, wenn er in gutem Zustand wäre. Dann sind sie immer noch nur halb so hoch wie vor 30 Jahren. Daran muss die Flottengröße sich anpassen. Plattfische wachsen und wachsen, also mit denen sieht im Moment alles gut aus. Und wenn man das alles sozusagen zusammenwirft, stellt man fest, dass die Fischerei insgesamt wahrscheinlich erheblich weiter schrumpfen wird. Und die spannende Frage ist eigentlich, ob man das einfach geschehen lässt oder ob man versucht, es zu gestalten. Wir sind der Meinung, man sollte es gestalten. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wenn man nichts tut, dann gehen wir, und genau das passiert zurzeit, dann wandern wir mit 7-Meilen-Stiefeln auf die Mediterranisierungsoption zu. Das heißt, wir haben viele kleine Fischer, viele im Nebenerwerb, die allermeisten im Nebenerwerb, die ihren Fisch über die Kaikante an Touristen verkaufen oder an lokale Einwohner und so weiter, gute Preise damit erzielen, also davon leben können, aber lausig kontrolliert werden, ihre Fangquoten wahrscheinlich nicht besonders ernst nehmen, um das ganz vorsichtig zu formulieren. Das heißt, wir richten uns wie im Mittelmeer darauf ein, dass die Fischbestände eigentlich permanent in schlechtem Zustand gehalten werden, nur ein Bruchteil der Fangmengen liefern, die sie liefern könnten, wenn sie gut gemanagt wären. Dafür haben wir dann in jedem Hafen weiter Fischer, was für den Tourismus gut ist und so weiter. Aber von dem Ostseefisch kommt dann im Binnenland fast nichts mehr an. Das andere Extrem wäre so die, ich nenne das Raubtierkapitalismus-Option, dass man alle Regeln aufhebt und sagt, wir überlassen das den freien Kräften des Marktes. Dann würden die potenteren, größeren Kutterbesitzer die Fangquoten von den vielen kleinen aufkaufen. Die würden sehr lukrativ fischen können. Es käme viel Fisch auf den Binnenmarkt und so weiter. Die sind leicht zu kontrollieren, weil es nur wenige Einheiten sind. Am Ende wären die Fischbestände wahrscheinlich in viel besserem Zustand. Aber es gäbe im Grunde keine Frischfischanlandung mehr in der Breite. Und dadurch würde der Tourismus leiden. Und aus unserer Sicht muss man irgendeinen Mittelweg finden und muss einerseits dafür sorgen, dass genügend große Kutter übrig bleiben, die sozusagen das Gros fischen und dann auch für den Erhalt der Landstrukturen sorgen, aber dass eben auch die kleinen Kutterbetreiber was zu fischen haben. Deren Kontrolle müsste man natürlich deutlich stringenter gestalten. Und im Moment passiert das eine Extrem. Es passiert nichts, es gibt keine Strategie und das führt im Zweifel zur Mediterranisierung.
Sie haben gerade schon gesagt, diese Wildverkäufe, die dann am der Kaimauer direkt ins Restaurant gehen. Darf ich denn heute Abend als Tourist im Restaurant noch guten Gewissens Dorsch oder Hering essen?
Die sind legal im Rahmen der Quoten gefangen. Also ich denke schon, dass man die guten Gewissens essen kann. Ich esse sie guten Gewissens. Trotzdem kann ich natürlich beklagen, dass ich finde, dass die Kontrolle da stringenter erfolgen müsste.
Vielen Dank, Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei. Hören Sie sich auch die anderen Podcasts dieser Reihe an. Spannende und aufschlussreiche Gespräche zum Klimawandel an der Ostsee, zur Fischerei, zu Kegelrobben und zu Schweinswalen, zur zugefrorenen Ostsee im Winter und zum Problem des Lärms unter Wasser, was er bedeutet und wie man ihn bekämpfen kann. Mit Wissenschaftlerinnen des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg.